Willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast mit mir, Phil alias The Hopmeeple und
Bastian alias Fenris Board Games.
Das war sehr direkt. Und da starten wir auch direkt. Und zwar haben wir jetzt wieder mal eine Gespielt-Folge. Jetzt hat sich dann doch einiges auf den Tischen gestapelt.
Das haben muss jetzt, einfach raus.
Das muss raus, genau. Ja. Das muss raus, solange die Erinnerungen daran noch frisch sind.
Aber dieses Mal nicht nur positiv.
Ich bin schon ganz gespannt. Nachdem wir das letzte Mal so ein Beef hatten von wegen gute Bewertung, schlechte Bewertung. Ja. Ich bin aber tatsächlich auch, ich habe eine Bandbreite heute dabei. Aber muss durchaus durch die Bank weg sagen, dass alles, was bis dato jetzt, also heute besprechen möchte, grundsätzlich Spaß gemacht hat.
Mhm.
Scheinbar bei dir nicht, dann fangen wir doch gleich an.
Ich muss das halt aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, dann geht's vielleicht, aber naja, wir können ja gleich drüber
das
reden.
Das hat jetzt nicht mit Mikro-Makro zu tun, oder?
Nein. Das hat mir Spaß gemacht, das macht ja auch wirklich Spaß. Also selbst jetzt noch, egal in welcher Version.
Ja, dann würde ich mal sagen, fang doch mal an.
Ja, gut, dann fange ich an erstmal mit dem Spiel, was mir Spaß macht. Und das ist Skizzit. Kennst du Skizzit?
Nein.
So ein kleines Zeichen-Partyspiel.
Doch, von MM-Spiele, oder?
Von MM-Spiele, genau. Ah
ja, dann habe ich schon gesehen, ja. Noch nicht und gespielt.
Ja, ich hatte es auch nicht auf dem Schirm. Ich habe es auf der Spiel doch durch meine Tochter kennengelernt, weil sie das unbedingt haben wollte. In der Zeit, wo ich unterwegs war, war sie halt auch in der Gruppe unterwegs und hat dieses Spiel ausprobiert am Hochstand, weil die vertreiben das ja von MM meistens. Und ja, ist eigentlich ein ganz lustiges, kleines Zeichenspiel.
Das können die Kollegen von Hoch aber auch sehr gut, weil ich war ja auch bei meiner letzten Veranstaltung der Spielwiesen in Augsburg, waren wir ja auch am Hochstand und dann musste meine Tochter an der Stelle auch gleich dieses Miezekatze-Spiel da mitnehmen, als es ihr so angetan hatte und so Spaß gemacht hatte. Genau.
Ja. Ja, das ist ja so ein Spiel, was ich mir noch nicht so antue. Weiß ich nicht, weil Miezekatze. Ich meine, ich habe nur Gutes drüber gehört und viele finden es ja lustig, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich bin nicht so dieser Takttyp. Ich kann wahrscheinlich den Takt nicht halten. Keine Ahnung.
Taktlos bist du aber auch nicht.
Na, das ist nett. Nicht immer. So, wo waren wir? Bei Skizzit. Bei Skizzit bekommt jeder ein weißes Board, wo er drauf zeichnen kann. Dann jeder natürlich einen Stift. Und wir haben 20 Sterne, die wir erreichen müssen. Das ist halt so das Ziel. So, jetzt haben wir eine Karte. Diese Karte hat extra, also für den Anfängermodus, einen unten vorgegebenen Punkt, wo du deinen Daumen drauf hältst. Und dann hältst du diese Karte hoch. In dem Moment sehen alle in der Runde, was der obere Begriff, zum Beispiel Banane oder so. Und da müssen alle so schnell wie möglich zeichnen. In der Zeit darf natürlich derjenige, der die Karte hochhält, nicht gucken, was sie zeichnen. Danach liegen, je nach Spieleranzahl, wie viele mitspielen, 1 bis 5 Chips in der Mitte. 1 und 2 sind immer offen und alle anderen sind verdeckt. 6 Leute können mitspielen. Und sobald einer fertig gezeichnet ist, greift er sich den Einer-Chip, dann der Zweite den Zweier-Chip. Und sobald der Zweite den Zweier-Chip nimmt, also so Holzklötzchen sind das mit den Nummern drauf, dann muss er Stopp sagen. Dann greifen alle anderen noch nach einer Reihe halt die anderen Chips, die da sind. Das ist halt wahllos, weil die verblindet sind sozusagen. Man sieht sie nicht. Und dann drehen alle ihre Boards um. In dem Moment muss dann derjenige, der halt vorher dann diese Karte hochgehalten hat, erraten, was auf dieser Karte stand. Und das funktioniert so, dass erstmal der den einer Chip genommen hat, sein Board umdreht und dann kannst du raten. Liegst du daneben, deckt dir der mit dem Zweier-Chip auf, Dreier, Vierer, Fünfer. Wenn du es gar nicht errätst, bekommst du keine Punkte. Wenn du den Einer-Chip errätst, bekommst du 3 Sterne. Der gezeichnet hat und der erraten hat. Oder halt 2 Punkte bei der 2 und bei den anderen 3, je nachdem wie viel mitspielen, halt 1 Punkt. So, ja, und das ist eigentlich das ganze Spiel. Wer als erstes 20 Sterne erhalten hat oder erreicht hat, gewinnt das Spiel. So funktioniert's. Super simples Spiel, aber meine Tochter liebt es und ich find's auch echt lustig, weil es halt so familienfreundlich ist. Mhm. Ne? Du kannst das halt wirklich mit den Kids spielen und sie haben wirklich viel Spaß dabei. Bei der Kleinen machen wir es immer so, dass alle anderen auch erstmal am Tisch die Augen zumachen müssen und sie guckt erstmal, kennt sie das Wort, kann sie es zeichnen und dann sagt sie okay und dann gucken alle und dann zeichnen alle gleichzeitig los. so machen wir das jetzt immer. Das ist so also ein bisschen so eine Kindervariante runtergepusht. Mhm. Aber gefällt mir gut. Also es ist echt ein gutes Ding, weil es halt wirklich so fördern, nur ein bisschen zeichnen, ne? Und einfach und zugänglich, wirklich zugänglich. Das hat mir sehr gut gefallen. Also da muss ich sagen, doch, bekommt von mir eine gute Wertung, aber hat auch wirklich, ne, einen Schwierigkeitsgrad, wenn ich hier auf BGG gucke, 1,0. Also das ist halt wirklich super simpel. 3 bis 6 Spieler, 20 Minuten ab 10. Wie gesagt, wenn du das mit dieser Kindervariante spielst, dann kriegst du es auch früher hin. Designer ist Chris Chua und Artist Nein George. Okay.
Nein George.
Nein George, genau. Ja, hat eine Wertung von 7,7. Ich würde dem auch so eine 7,5 geben. Wäre ich halt auch so 7, 7,5. Ja. Also so ist es für ein Partyspiel solide. Auf jeden Fall. Ja. Ja, ja.
Und sehr schön.
Ja, das war schon mein erstes Spiel.
Ja, sind ja die kleinen, schönen Familienspiele. Da würde ich mich gleich anschließen. Ich hatte nämlich auch ein Familienspiel jetzt mal wieder ausgepackt, weil es eine Erweiterung dazu gibt. Mhm. Und zwar spricht er von Seven Wonders Architekten.
Und das findet mein Sohn auch super.
Ja, es ist auch wunderbar, ne? Also es ist ein gestreamlinedes Seven Wonders, ne? Also dementsprechend aus dem Kennerspiel haben sie dann ein Familienspiel gemacht und ja, funktioniert echt super. Und das haben wir jetzt auch immer gerne hoch und runter gespielt. Und die Erweiterung Medals, die bringt jetzt noch mal 2 Völker oder 2 Weltwunder, besser gesagt. Dann hast du einmal Ur und einmal Rom an der Stelle. Die Regeln bleiben tatsächlich unverändert. Du hast dann auch noch mal ein bisschen more of the same dabei, wo du halt sagst, okay, es gibt diese neuen grünen Teils dazu, die mischst du einfach unter das Grundspiel ein. Das ist dann einfach quasi ein bisschen mehr Varianz reinkommt in den Entwicklung. Ich glaube, die heißen Entwicklungsplättchen. Mhm. Genau. Aber die größte Neuerung sind jetzt, ne, die namengebenden Medaillen. Und da hast du auch nochmal ein ganz großes Set an Medaillen, die zusätzliche Punkte bringen können. Die Grundidee ist dabei, und das ist halt auch sehr wertig gemacht, das sind wirklich so, ja, so kinderfaustgroße Plättchen, würde ich jetzt mal sagen, aus Plastik. Okay. Da klebst du auch als erstes mal die so Sticker drauf, wo dann entsprechend das Ziel dieser Medaille drin ist. Die Regeln an der Stelle sind auch relativ einfach. Du legst immer quasi zwischen 2 Nachbarn eine Medaille, sodass quasi, wenn man, ne, aus Ich-Perspektive, ich habe die Möglichkeit von 2 Medaillen und ich kann die jederzeit lösen, wenn ich die Voraussetzungen eben vor mir liegen habe oder geschaffen habe. Die werden auch nicht nochmal aufgefüllt, sondern hier ist es einfach ein schnelles Rennen um diese Medaillen. Habe ich die 2, die bei mir im Zugriff sind, auch schon erledigt? Wie gesagt, ich kann nicht noch quasi zu den anderen hingreifen. Du kannst immer nur auf die 2, die quasi zu dir benachbart sind, zugreifen. Was sind das zum Beispiel für Ziele? Habe vor dir liegen eine, was weiß ich, gelbe, blaue, grüne Karte. Es gibt auch Ziele, wo du 2 Weltwunderstufen schon erledigt haben musst und die Katze haben musst, dann kannst du das auch bekommen. Also ganz viele verschiedene Ziele, 2 davon liegen aus. Wenn du eines erledigst, nimmst du dir die Medaille. Diese Medaille ist in 4 Siegpunkte wert. Ist einfach nochmal quasi ein Zuckerl, ohne das Spiel jetzt irgendwie komplizierter zu machen. Ja, macht total Spaß. Braucht man es unbedingt? Wenn man alles schon durchgespielt hat, kann man dazulegen. Also man macht bloß nichts falsch. Also das ist schon mal das ganz Wichtige. Man macht gar nichts falsch, wenn man das sich einfach dazu holt. Das Spiel ändert sich nicht, es wird nicht komplexer. Du hast halt diese Medaillen jetzt, einfach nochmal zusätzliche Möglichkeit, Punkte zu machen. Ja, das war es schon eigentlich an der Erklärung des Spiels. Uns hat es sehr gut gefallen. 7 hätte ich jetzt mal pauschal gesagt.
Was gibst du denn im großen Spiel?
Im großen habe ich eine 7 oder 8 gegeben. Weiß ich noch gar nicht.
Ja, also, wie gesagt, am Anfang mochte ich es nicht so sehr, weil ich duell fixiert war.
Acht.
Aber da ich sehe, dass es meinem Sohn und der Familie echt super gefällt und es dadurch auch immer echt rund läuft und mein Sohn damit so schön eingestiegen ist, muss ich sagen, es ist echt ein gutes Ding.
Es ist wirklich ein gutes Ding. Es ist wirklich, Seven Wonders Architects im Generellen ist halt wirklich ein super Familienspiel.
Ja, genau.
Du kannst die Kinder damit spielen lassen, wenn sie 8+ sind. Du kannst aber das auch in Erwachsenenrunden spielen. Es tut nicht weh. Es hat natürlich sein Glückselement drin, was absolut okay ist für ein Familienspiel. Es schaut gut aus. Du hast auch noch ein bisschen, ja, sagen wir mal, Bildungsauftrag ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber dadurch, dass es halt berühmte Gebäude sind oder Weltwunder sind, an denen man da baut, wenn man so ein bisschen Interesse hat, was ist denn das genau, da kann man zumindest mal ins Gespräch reinkommen. Das finde ich ganz süß. Und ja, es ist super schnell erklärt. Und super schnell runtergerockt. Genau. Mhm. Also Grundspiel habe ich 8 gegeben. Dem gebe ich jetzt hier eine 7. Einfach weil es, ja, hätte ja vielleicht ein bisschen mehr noch sein können an Neuerung. Ja. Genau. Und so. Weiterhin Antoine Bozat, der Designer, Artist Etienne Hebinger, rausgekommen bei Repos Production, im Deutschen bei Asmodee. Ja, Seven Wonder Architects. Oh. Mit Medals.
Oh, sehr gut. Klingt gut, muss ich mir auch mal angucken.
Ja. Du so, was ist denn deine Nummer 2?
Meine Nummer 2. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich mich aufbaue. Oder erstmal abbaue. Nee, wir nehmen mal jetzt mal ein größeres Spiel, was ich jetzt noch nicht so oft gespielt habe. Deswegen muss man unter Vorbehalt sagen, ne? Ist Ersteindruck, sagen wir es mal so. So, das ist Nova Era, habe ich jetzt gespielt. Das ist ja ein Civ-Spiel. Hatte ich so auch gar nicht erstmal auf dem Schirm, aber weil ich Civ-Spiele ja im Grunde genommen sehr gerne mag, musste ich es unbedingt mal ausprobieren. Material, cool. Double-Layer-Boards, wo du Karten oben anlegen kannst, unten anlegen kannst, das fand ich schon ganz cool. Du hast Würfel dabei und was wirklich gut ist, du hast ein Insert dabei, wo wirklich alles reinpasst. Also du hast es super alles angeordnet, muss man sagen. Klar, was man wieder hat, ein bisschen, die Boards biegen sich wieder nach oben, die Pappe. Aber irgendwie hat man das ja scheinbar immer, habe ich so das Gefühl, in letzter Zeit leider. Aber auch das hat man gut unter Kontrolle bekommen. So, was machen wir hier? Ja, wir versuchen, unsere Zivilisation durch 3 Ären zu bringen. Also, ne, erste Ära, zweite Ära, dritte Ära. So, und das funktioniert, indem wir am Anfang bekommen wir halt so 2 Karten, Startkarten auf die Hand. Die können wir halt ausspielen. Am Anfang würfelt der Startspieler je nach Anzahl der Mitspielenden. Hast du entweder bei 2 Spielern 3, ja, ein bisschen so wie bei Azul, hast du auch so Plättchen, wo du Würfel drauflegst. So, ne, da sind es ja Fliesen, hier legst du Würfel drauf. So, dann würfelst du immer 3 Würfel und dann kommen die auf diese Plättchen. Du hast 3 Stück bei 2 Spielern und dann wählt der Startspieler als erstes aus die Würfel von einem der Dinger und legt sie in sein Tableau. Dann der zweite Spieler und das andere, und das ist es jetzt, je nach Würfelanzahl wird das in die Katastrophenleiste eingetan. Wir haben nämlich Katastrophenleisten und das sind genau 4 Katastrophen und eine dunkle Zeitalterleiste. Weil schwarze Würfel bringen uns ins dunkle Zeitalter. Sind wir nämlich dort auf -9 oder wir haben da 9 Punkte angesammelt und kommen auf den 10., dann sind wir im dunklen Zeitalter. Dieses dunkle Zeitalter funktioniert so, dass wir dann einen Würfel in der Runde weniger haben. Das heißt, anstatt 3 nur 2. Und wir müssen alle Würfel um einen reduzieren. Das heißt, hast du da einen Zweierwürfel, ist da nur noch ein Wert. Das ist halt so ein bisschen das dunkle Zeitalter. Ist doof für die Runde, aber kannst du nichts machen.
Die gibt es auch ein goldenes Zeitalter?
Nein.
Nein, schade. Ich liebe ja Zivilisationsspiele. Da ist natürlich Sid Meier's Civilizations als Computerspiel ganz vorne. Und die haben ja mittlerweile auch, ne, also eine dunkle Ära, beziehungsweise die goldene Ära.
Ja, genau, die goldene Ära gibt's hier nicht.
Okay, hätte ja sein können.
Ja, nee, gibt's hier nicht. Dann gibt es noch, wie gesagt, 4 Katastrophenleisten, die dann durch die Farbwürfel türkis, rot, gelb oder dunkelblau bestimmt werden. So. Die Würfel, die halt überbleiben, die werden dann da abgetragen. Hast du einen 5er Türkiswürfel, musst du halt 5 Schritte auf der Katastrophenleiste in Türkis gehen. Und halt bei Schwarz und so weiter auch. Dann musst du noch gucken, wie hoch dein Wert ist, die du genommen hast. Überschreiten diese drei gewürfelten Würfel die 10, musst du alles, was du mehr hast als 10, werden in deine Unruhen gesteckt, weil dann werden öffentliche Unruhen ausgelöst. Diese werden auf deinem Tableau abgehakt. Da hast du dann auch eine Leiste, wo du dann voranschreiten musst. Ab einem gewissen Grad, wenn du die Unruhe zu hoch ist, dann verlierst du auch je einen Würfelwert. Und wenn du ganz hinten angekommen bist bei der Unruhe, kommt es zum Aufstand und Revolte und du verlierst von jeder Technologiestufe, es gibt 4 Stück, eine Technologie, die du zerstören musst. Das ist schon hart.
Mhm, ja, also, definitiv.
Ja, und dann haben wir das. Danach wird geguckt, ob wir im dunklen Zeitalter sind. Ne, das ist immer direkt nach der Abhaken der Links. Und danach geben wir die Würfel aus. Die Würfel können wir ausgeben, indem wir Technologien entwickeln. Entweder das können wir so machen, indem wir haben 16 Technologien, also ein 4x4 Raster da liegen, ausliegen neben dem Plan. Wir dürfen immer die untere Reihe nehmen und von da aus kaufen. Nimmst du eine unten weg, dann ist ja wieder eine frei und dann darfst du die obere darüber auch nehmen. Also ne, immer die frei sind, unten die Kante, die darfst du dir holen und bezahlen und kaufen. Entweder durch Würfelpunkte oder Ressourcen, die du angesammelt hast aus der jeweiligen Technologie. Also entweder hier hast du Geld oder Bücher wegen Wissen und sowas, ne? Das kannst du dann ausgeben dafür. Die haben dann Sondereffekte, entweder haben die Produktion, also sprich, du kriegst wieder neue Ressourcen, immer in der Produktionsphase, dann könnten sie dich schützen, je nachdem, ne? Also sprich, du bist geschützt gegen Invasionen oder gegen Börsencrash oder was auch immer, also gegen diese Katastrophen, die da sind. Oder du bekommst sofort Siegpunkte oder für später Siegpunkte. Oder halt, du kannst damit wieder andere triggern. Zum Beispiel, wenn du die Mehrheit hast, dann steht dann zum Beispiel, diese Karte zählt für 2, ne, der Art. So, dann hast du da halt mehr die Mehrheit am Ende, weil das bringt wieder Punkte von der Technologie an sich. Ja, solche Sachen sind das. Das kannst du dann kaufen in der Zeit. Du kannst aber auch Persönlichkeiten anwerben. Du hast beim Zweispielerspiel 4 Persönlichkeiten links neben dem Tableau liegen und kannst dir dann da Persönlichkeiten raussuchen. Die haben dann auch wieder Fähigkeiten. Entweder verursachen sie Unruhen bei jemand anderen, du bekommst sofort 3 Siegpunkte oder alle Sachen kosten 2 weniger, ne, von den Kosten her oder. Die bringen dir halt so ein paar Werte. Dann gibt es noch, du kannst beschädigte Karten reparieren, weil immer wenn du Karten zum Beispiel ablegen musst oder so, dann drehst du die um, dann sind die erstmal beschädigt, bevor sie komplett wegkommen. Weil wegkommen tun sie eigentlich nur dann, wenn du zum Beispiel, du hast jetzt eine Spitzhacke erfunden und dann kommt die Mine, die ersetzt dann die Spitzhacke, ne? Dann ist es ja eine Aufwertung der Ära, es ist halt was Besseres rausgekommen und dann musst du die Spitzhacke entfernen und die kommt dann in die Vergangenheit, ne? Also Produktion der Vergangenheit oder so, dann legst du die da hin und dann hast du da die Technologien. Was auch wieder gut ist, dann musst du halt, je nachdem wie viele da sammelst, kannst du am Ende Siegpunkte dafür bekommen, was da liegt. Ja, dann kannst du Territorien erschließen, das hatten wir eher weniger, das hatte nur meine Frau, das wäre zum Beispiel ein Bergwerk, dann kannst du das unten noch dranlegen, was dir dann auch nochmal wieder ein Boni bringt oder halt Mehrheitswertung im Territoriumbereich oder du kannst forschen, das heißt, du kannst dir vielleicht eine Technologie aus der gesamten Auslage nicht leisten für diese Runde, dann legst du einfach irgendeinen Würfel ab und nimmst dir einfach eine von den unteren und kannst sie speichern auf der Hand und kannst du später von der Hand ausspielen, so, das ist halt das. Ja, dann hast du das, wenn du alle Würfel ausgegeben hast, dann kommen die Katastrophen, die werden dann ausgewertet, je nachdem, wo du eine Katastrophe hast. Wenn du nicht geschützt bist, sagen wir mal, du bist auf Rot eine Katastrophe, dann musst du eine Technologie dieser Farbe umdrehen.
Du bist auf Rot eine Katastrophe, hört sich auch schon an.
Ja. Danach kommt die Produktion, das heißt, jeder produziert halt das, was seine Gebäude produzieren können. Und dann kommt es erstmal zum Aufräumen. Man guckt halt, ob es zur Wertung kommt, weil es pro Ära hast du 3 Runden. Nach der dritten Runde kommt es zu einer Zwischenwertung. Dann wird alles gewertet. Dann werden die Persönlichkeiten, die du genommen hast, in die Vergangenheit gelegt, weil natürlich überlebt ja keiner hunderte Jahre. Ne? Man macht dann ja pro Ära, hast du Persönlichkeiten unterschiedliche. Und dann legst du die ab. Die Technologien behältst du so lange, Das ist halt ein bisschen, das fand ich ganz cool, weil du hast dann so Zwischensachen, dann steht immer so ein Pfeil unten drunter, was halt eine Aufwertungsstufe davon ist in der nächsten Ära. Und dann suchst du diese aus diesen Zwischenkarten, darfst du dir dann die Aufwertung davon aus dem Stapel suchen und auf die Hand nehmen, um sie später auszuspielen. Wenn du sie dann ausspielst, dann hast du halt, dann werden die anderen abgelegt und jedes Mal, wenn du die selber ausspielst und die selber dann ablegen kannst, bekommst du dafür einen Siegpunkt. Kannst dadurch aber auch von dem anderen Sachen vernichten. Wenn du nämlich was ausspielst, was seine zum Beispiel einer Karten alle zerstört, dann sind die einfach weg. Er bekommt keine Siegpunkte, er muss sie trotzdem ablegen. Das ist ein bisschen fies, also ein bisschen destruktiv dann, aber naja, egal. Das war ein bisschen so dieser konfrontative Kniff dabei.
Aber ist das die einzige wirklich Konfrontation da drin?
Also ist ja, es, du kannst ist halt versuchen, wenn du, je nach Würfeln, ne, wenn du Startspieler bist, kannst du natürlich gucken, ja komm, ich nehme die niedrigsten Würfel, dann liegen da noch zwei hohe Würfel, dann kannst du ihn natürlich in die Unruhen treiben, den anderen, ne? Gezielt. Mhm. Das ist halt dann aber klar glückslastig, was liegt jetzt da, ob du das schaffst oder nicht. Und halt durch manche Persönlichkeiten, da kannst du halt auch nochmal drei Unruhe bei jemand anderem verursachen. Oder halt, du bekommst Punkte, wenn der andere weniger hat als du. Ne? Zum Beispiel hatte ich eine Militärkarte, da war auch der Text falsch, habe ich nämlich dann bei BGG nachgeguckt. Weil ich hatte nämlich lustigerweise, das hatte mich eh gewundert, Invasion hieß die Karte und da stand dann drauf, du darfst bei ihm Ressourcen klauen, wenn er mehr Militär hat als du, was totaler Schwachsinn ist. Wenn es eine Invasion ist, muss ich ja mehr Militär haben. So ist es auch eigentlich gedacht, wenn du das in der Anleitung anguckst. Das steht aber auf dem Text leider falsch drauf.
Ja, so. Das ist mir immer ein bisschen ärgerlich, ja.
Ja, das fand ich auch. Hab's dann nämlich da gelesen und das macht dann halt auch mehr Sinn. Also, ne, so gesehen. Ja, solche Sachen sind das dann. Ja, und am Ende, also die Leiste geht bis Max 40. Wir haben es halt am Anfang leider die erste Ära haben wir falsch gespielt gehabt, weil wir dachten erstmal so, komm, wir dürfen überall Karten nehmen aus diesem 16er Raster, aber du darfst halt nur die unteren nehmen. Und das war halt, dadurch hatten wir uns natürlich schon sehr stark aufgerüstet und deswegen muss ich ja sagen, Ersteindruck muss ich nochmal spielen, weil dadurch kam das so ein bisschen erstmal wahllos rüber. Ab der zweiten Ära haben wir es dann richtig gespielt. Aber ich glaube, das hat das ein bisschen kaputt gemacht bei uns, diesen Flow, sagen wir es mal so. Und natürlich ist es ein bisschen glückslastig, je nachdem, was für Würfel kommen, ne? Muss man sagen. Aber es ist halt ein schnell gespieltes Ziff-Spiel. 60 Minuten ist angegeben, hatten wir jetzt nicht wirklich gespielt. Ich glaube, es war bei uns schon ein bisschen, aber wir hatten auch viele Unterbrechungen drin, muss man sagen.
Es sind ja 60 bis 90, aber es klingt trotzdem nicht so ganz von dir überzeugt und auch nicht so
irgendwie. Nee, es ist auch noch nicht so hundertprozentig, deswegen. Aber wie gesagt, ich muss dem noch mal eine Chance geben. Ich bin da jetzt noch nicht ganz so überzeugt von.
Aber Grunde, ist das vielleicht ein Spiel, was auf bestimmte Zielgruppe, Klientel dann eben.
Ja, so ein Einsteiger-Ziff-Spiel, ne? Ich meine, vergleich okay. Das ja immer hier ein bisschen. Through the Ages ist ja auch ein Ziff-Spiel. Das ist natürlich absoluter Brecher für ein Ziff.
Absoluter Einsteiger. Ja,
und ich denke, dann hast du hier ein echt schnelles, gespieltes, mit gutem Material und ne, Insert und allem drum und dran, schnell ausgepackt, losgezockt. Ich glaube, um die Ziff-Sachen und wenn du da drauf stehst, also ich finde das auf jeden Fall besser. Es gab ja hier von Yellow auch noch eins, da wo du immer in die Vergangenheit und so gehen musstest. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Ich hatte das auch. Na, ist egal. Aber auf jeden Fall fand ich hier dieses Spiel dann doch ein bisschen besser gelungen. Es ist halt ein einsteigerfreundliches Ziff-Spiel. Warte, ich mache mal ganz kurz die Eckdaten. Die Eckdaten sind 2 bis 4 Spieler. Hier wird auch gesagt, best 2 Personen, 60 bis 90 Minuten, ab 12, Schwierigkeit 2,44. Ja, so würde ich auch eher, würde es vielleicht sogar noch ein bisschen seichter sagen.
Ja, aber ich glaube, diese ne, best at 2, ich glaube, das würde ich jetzt hier noch nicht überstrapazieren. Ich meine,
es hat auch noch
relativ
nicht,
wenig. Ist
neu.
Genau,
es hat 295 nur. Ne?
Ja. 295 Ratings, 79 Comments. Und wenn du dir wirklich anschaust, wie das so aufgesplittet wird, ne, es ist halt schon, also ja, es gibt insgesamt also, 8, es gibt 8 Stimmen, die jetzt gesagt haben, macht Sinn, macht nicht Sinn. Ja, weiß nicht.
Naja, auf jeden Fall Designer Andrea Chiravesio und Artist Agnes Ripochet. So, ja, das wäre das. hat eine 7,0er Wertung auf Dings. Im Moment würde ich das so auch unterschreiben. Also, ne, würde ich im Moment nicht höher ranken. Liegt aber daran, ich müsste es auch nochmal spielen. Wie gesagt, ich gebe ja allen noch mal eine Chance. Deswegen. Aber irgendwie war das Erste, ich war noch nicht 100% überzeugt. Sagen wir es mal so. Ne? Das ist so mein Ding. Ansonsten macht es, hat schon viele Sachen, aber wie gesagt, da muss ich noch mal gucken. Ja. Das wäre Nova Era. Obwohl ich auch gehört habe, ich hatte ja auch mit jemandem geschrieben, ich hatte das ja dann auch gepostet, dass ich das gerade zocke und dann habe ich auch Infos bekommen. Also es kam nicht bei jedem an, aber zum Beispiel manche haben es sich auch sofort gekauft, weil sie es cool fanden, als sie es auf das Spiel doch getestet haben und manche fanden es halt total kacke. Also wie gesagt, ich glaube, es spaltet so ein bisschen. Aber das hast du ja immer. Aus dem Grund, wie gesagt, ich muss es auf jeden Fall nochmal spielen. Total kacke finde ich es nicht. Aber so richtig voll vom Tisch hat es mir auch noch nicht gefetzt.
Ja. Nichtsdestotrotz, ich glaube, also ich habe es auch noch nicht gespielt, würde es auch gerne mal irgendwo mitspielen. Bin ja nicht so groß, ist ja sehr kartengetrieben, das Spiel. Deswegen war ich da nicht so ganz gleich überzeugt. Aber also nicht
ja fast nicht mehr Würfel getrieben, weil du ja schon mit den Würfelaugen kaufst.
Ja, ich weiß. Aber es war, wie soll ich sagen, von den Mechanismen her war ich da nicht so gleich gepackt.
Ne? Ja, und ich muss auch sagen, ein bisschen unbalanced war es schon, weil da war eine Karte, die hatte einen Schlag, also so einen starken, am Anfang, du bekommst immer so 1 bis 2 Punkte. Dann hat meine Frau da eine Karte gekauft, wo sie dann einfach nur die Technologie, die auf dem Ablagestapel lag, zählen musste und hat für diese Karte, obwohl sie genauso viel gekostet hat wie die für 1 bis 2 Punkte, hat sie erstmal 6 Punkte kassiert. Und das war ein Sprung, den konntest du nicht mehr einholen. Das war der Hammer.
Augen auf beim Kartenkauf,
ja, würde ich wirklich sagen. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch auseinandergesetzt. Aber vielleicht, und das meine ich mit dem Glückseffekt, ne, es kommt halt immer drauf an, was du auslegst, weil es echt viele Karten sind pro Ära und du legst keine neuen nach. Ne? Du hast aus dem 16er Raster und fertig. Und dann in der nächsten Ära kommt halt dann Ära 2 und dann kommen wieder neue Karten. Dann werden alle abgeräumt und wieder 16 ausgelegt. Mhm. Deswegen, da ist es schon ein bisschen glückslastig. Passen die Karten, passen sie nicht so gut. Ne? Also da muss man gucken. Ja, deswegen, wie gesagt, ich muss nochmal zocken.
Ja, klingt gut. Ja. Klingt gut. Dann mache ich doch mal gleich weiter.
Ja.
Und ich hätte ein Spiel im Petto. Da habe ich jetzt gewartet, bis es auf Deutsch rausgekommen ist. Es war nach dem Spiel, glaube ich, auch relativ schnell vergriffen. Es ist ein Neulingswerk von einem Neuling, der keiner mehr ist, weil er stark gehypt wurde oder wird. Und seine 3 ersten Spiele hat er während des Spiels rausgebracht.
Ah, jetzt.
Es ist niemand Geringeres als Tomasz Holek, der ja SETI gemacht hat, der Galileo Galilei gemacht hat.
Sehr gutes Spiel, sehr gutes Spiel.
Ja, Galileo Galilei bin ich großer Fan.
Ja, aber SETI kann ich nicht sagen, habe ich noch nicht
gespielt. SETI bin ich nicht so großer Fan, aber ich glaube, das ist okay. Und sein drittes Spiel ist Teagarden. Und auch das hat mich überrascht.
Positiv oder negativ?
Also positiv. Positiv. Ja, also wir haben hier auf jeden Fall ein Kennerspiel. Ich würde sagen, eines der leichteren Kennerspiele. Es fühlt sich leichter an. Ist trotzdem so um die 3 von der Komplexität her. Es fühlt sich wahrscheinlich deshalb so leicht an, weil du immer was bekommst. Es ist so eine Art Wohlfühlspiel. Ne? Also du machst was und bekommst was zurück. Und das hat schon einiges quasi hochgehoben, beziehungsweise ist zu einem Wohlfühl-Moment gemacht beim Spielen. Worum geht's denn? Ja, Teagarden ist quasi auch schon das Spiel erklärt. Wir bauen Tee an in Yunnan in China. Da sind wir quasi laut Regelheft, übernehmen wir die Rolle von Besitzern der ersten Teegärten in der chinesischen Region Yunnan. Und wir versuchen hier eben unsere Teeplantagen zu vergrößern. Wir können entlang eines Flusses eben weitergehen, unsere Leute eben auch in die Uni schicken und auch beim Kaiser versuchen, uns gut zu stellen. Mal kurz erklärt, was wir sehen. Einmal müssen wir das Haupttableau mal kurz erklären. Da haben wir eben diese Provinz Yunnan aufgesplittet nach verschiedenen Farben und nach verschiedenen Regionen. Dort können wir später eben, wir starten alle gemeinsam in einem quasi Bezirk einer Region und dort können wir dann später uns über diese Map erweitern und unsere Teeplantagen vergrößern. Dann haben wir noch eine Kaiserleiste, die man dann entsprechend hochgeht und wir haben als Rondell oben rechts auf dem Spielbrett eben noch die Universität. Dort kann man sich immer, wenn man da einen Schritt weiter geht oder für jeden Schritt, den man geht, im Bonus aussuchen. Und dann haben wir unsere Spielertableaus noch. Da haben wir die Möglichkeit, Tee abzulegen. Da haben wir quasi so kleine Körbchen drin von der Stufe 1 bis 6. Und da können wir Teeblätter, wie gesagt, reinlegen. Und wir haben 4 Plätze, an denen wir Karten anlegen können. Denn das ist quasi auch die Anzahl an Aktionen, die wir machen können. Was machen wir denn jetzt genau? Wenn wir dran sind, spielen erstmal dieses Spiel über 5 Runden und wir haben potenziell 4 Züge pro Runde zur Verfügung. Die 3 ersten kommen ohne zusätzliche Kosten. Die 4. Aktion würde dich dann quasi extra Tee kosten. In dieser Aktionsphase machen wir Hauptaktionen und es ist, ich glaube, es gibt 2, sagen wir mal, Hauptwährungen, die wichtig sind. Das sind einmal deine Karten, da sind nämlich Aktionspunkte drauf und es gibt Tee, also Teeblätter, die auch eine Art Währung in diesem Spiel sind. Die Hauptaktionen, die ich habe, sind einmal, ich kann Teegarten bauen, ich kann Aktionskarten kaufen, Teekarawanen, Tee an Karawanen verkaufen. da war meine Zunge zu schnell. Wir können Tee fermentieren. Wir haben frischen Tee, den trocknen wir dann quasi zu trockenen Tee, damit er sich dann entsprechend haltbarer macht. Und er reift dann. Das ist ganz lustig. Am Ende jeder Runde reift nämlich der Tee, den du noch hast. Hast du also quasi grüne Blätter auf, sagen wir mal, im 2. Korb, dann verschlechtert er sich, weil er nicht getrocknet worden ist, und schiebst du alle grünen quasi 1 runter, in dem Fall von 2 auf 1. Und alle braunen, also getrockneten Blätter, die wertest du auf. Also die kommen dann aufs nächste, von 2 auf 3 zum Beispiel. Genau. Aber das Spiel lebt davon, nicht, dass du nur Hauptaktionen machst, sondern eben, dass du auch Nebenaktionen machst. Und Nebenaktionen, die hast du auf den Karten. Also die Karten sind relativ wichtig, dazu welche zu kaufen, sollte man auf jeden Fall tun, weil die eröffnen dir einfach mehrere Möglichkeiten. Was hast du da auf der Karte? Wie gesagt, du hast die Stärke der Karte. Wenn zum Beispiel die Aktion ist, du wählst einen Teegarten zu bauen, dann kostet dich die erste Pagode, die du dann hinstellst, was wirklich auch ein super Material ist, ne, so schön Holz etc., platzierst du dann quasi diese Pagode auf eine Region. Und dazu brauchst du 3 Stärke. Und jetzt sagen wir mal, du hast eine Karte mit einer 1er Stärke und eine Karte mit einer 2er Stärke. Dann gibst du diese 2 Karten aus, damit du dir diese Aktion leisten kannst. Hat aber diese Karte, die oben aufliegt, noch ein Symbol drauf für eine Nebenaktion, dann triggerst du die entsprechend auch. Und da kannst du natürlich auch gucken, dass du in einem Zug mehrere Sachen machen kannst, ne? Also in dem Fall hätte ich jetzt eine Pagode gebaut, dass ich dann Tee bekomme. Dann, sagen wir mal, hätte ich hier noch die Möglichkeit, mein Boot auf diesem Fluss entlang eins weiterzusetzen und da würde ich da noch einen Bonus abstauben. Ja? Und das macht dieses Spiel so schön, tatsächlich. Weil du einfach so guckst, so wie kriege ich zu meiner Hauptaktion noch eine schöne Nebenaktion, dass ich noch was weiteres triggern kann. Weil Nebenaktionen kannst du so viel machen, wie du möchtest, sofern du auch wirklich diese Symbole irgendwie herschaffst. Ne? Also entweder auf der Karte oder zum Beispiel entlang dieses Flusses dann eben eine weitere Aktion da bekommst. Mhm. Genau. Was sind denn so Nebenaktionen? Ich habe einmal gesagt, ne, Flussfahrt, dort gibt es einiges an Sofortboni, die ich mal abholen kann. Ist auch wichtig, gegen Ende sind da auch nochmal Siegpunkte, die nicht wenig, was man da machen kann. Da gibt es auch so an die 25 Punkte, die man da sich schnappen kann. Dann Teeschalenproduktion, das ist auch ganz lustig. Du hast in den verschiedenen Regionen so kleine Stapel mit Teeschalen und die kannst du sammeln. Du möchtest die aber nicht wegen den Teeschalen, du möchtest die Dinger eigentlich eher zusammenpuzzeln. Und zwar hat so ein Plättle, also in der Mitte eine Teeschale, da steht irgendein Bonus drauf und rechts und links davon hast du ein halbes Symbol. Und dieses Symbol hat eine Farbe. Das Symbolzeichen ist immer das gleiche, nur hat es eine bestimmte Farbe. Und wenn du es schaffst, zwei solcher Plättchen zusammenzulegen und die dieselbe Farbe haben, dann legst du so einen Marker drauf und den kannst du dann eintauschen gegen eines dieser zwei abgedruckten Boni. Hat auch nochmal die Möglichkeit, hier Siegpunkte zu bekommen oder eben weitere Merkle oder wie auch immer. Mhm. Genau. Dann hast du noch die T-Studien, was auch super ist. Das ist dieses Rondell oben rechts auf dem Haupttableau. Und für jeden Schritt, den du da machst, dann bekommst du da auch nochmal Nebenaktionen, Siegpunkte oder auch T. Genau. Und so puzzelst du dich dann entsprechend immer vor. Du versuchst, neue Karten zu kaufen. Du versuchst auch, dein Tee an den Mann zu bringen. Also in dem Fall Tee an Karawanen zu verkaufen. Die geben dir nämlich auch nochmal Siegpunkte. Die geben dir aber auch rote Marker. Diese rote Marker sind diese Kaisermarker. Und mit dem da gibt es so eine Kaiserleiste, die ich auch vorhin angesprochen hatte. Die kannst du so hochwandern. Und je weiter hoch du kommst, desto stärker wird die Boni da. Aber am Ende sind da auch ganz viele Punkte abzugrasen. Ja, und nach 5 Runden ist das Spiel zu Ende. Dann werten wir die Karten, also alle Karten, die wir gekauft haben, haben Siegpunkte. Dann, wo du eben mit deinem Boot auf dem Fluss stehst, Punkte für deine T-Studien, das habe ich ganz vergessen. Jedes Mal, wenn du dieses Rondell einmal durch hast, dann stellst du deiner Miepel in die Mitte und der ist 10 Siegpunkte wert. Und dann gibt es noch Punkte für die Kaiserleiste und dann deine gesammelten Teeschalen hast du da Verbindungen derselben Farbe. Schaffst du da 7 Stück zu machen, 7 solcher Verbindungen, da kriegst du 22 Punkte zum Beispiel. Also auch da kannst du dir nochmal so einen Killing Spree an Punkte dann nehmen. Genau. Und das ist dann letztendlich das Spiel. Es hatte von dieser Gemütlichkeit, Einfachheit sehr viel von Blumenstraße tatsächlich. Es hat mich sehr stark daran erinnert, weil du halt immer was zurückbekommst. Und du guckst halt, wie du, ne, also diese Hauptaktion ist nur die Ausrede für viele Nebenaktionen, ja, die du dann, dass du dann halt so einen Kettenzug entsprechend hast. Und das macht total Spaß. Also mich hat das echt mitgenommen. Ja, also ich muss es jetzt noch ein bisschen weiterspielen. Ich habe es jetzt ein paar Mal gespielt. 4 Runden habe ich da noch. Es ist ein Punktesalat, was ich ja mag. Du musst ja immer gucken, wie du an deine Punkte kommst. Du kannst hier ein bisschen was machen, da was ein bisschen was machen. Ich weiß nicht, wie die Langzeitmotivation ist, weil ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich alles gesehen habe. Ich meine, die Karten unterscheiden sich jetzt nicht allzu groß. Es gibt halt ein paar Karten, die miteinander so interagieren können, beziehungsweise, sag mal, so eine schlüssige Folgeaktion dann eben machen würdest. Ja, aber ich glaube, irgendwann hast du es dann auch schon ausgespielt. Solltest du es spielen? Auf jeden Fall. Also mir hat es echt gut gefallen. Ich gebe dem Spiel auch eine 8 tatsächlich, eine 8 von 10, weil das Material einfach schön ist. Das Spiel ist schön. Ich fühle mich echt gut unterhalten mit dem Spiel. Hat einfach diese Kennerspiel-Fluffigkeit, die man sich eigentlich gerne nach so einem Tag Arbeit wünscht. Ne? Also das ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Und du hast trotzdem so ein kleines Problem vor dir liegen, was du dann versuchst irgendwie zu lösen und die Punkte rauszudrücken, ne? Ohne dass das jetzt irgendwie in Arbeit oder sonst was ausartet. Ja, also schönes Ding. Bei Huch jetzt rausgekommen im Deutschen. Im Englischen gab es das bei Albi. 90 bis 120 Minuten. Ich glaube, die 120 Minuten wirst du brauchen, wenn du zu viert spielst. Wir haben zu zweit gespielt. Da passt die 90 Minuten, 60 bis anderthalb Stunden, 60 Minuten bis anderthalb Stunden sind da okay. Man sagt, das zu dritt wird es am besten sein. Das müsste ich nochmal spielen zu dritt. Wahrscheinlich kommt da nochmal ein bisschen mehr Druck auf hier und da. Wobei das Spiel ist jetzt nicht so ausgelegt, dass es wirklich hier eine riesen Konkurrenz ausbricht, ne? Also du kannst hier nicht wirklich viel wegnehmen. Du kannst hier Karten wegnehmen beim Kartenkauf, ja? Kommen aber immer wieder welche dazu. Also es ist jetzt nicht so ein, ich hau dir auf die Nuss, kompetitives Spiel, aber am Ende des Tages natürlich der am meisten Punkte hat, gewinnt. Aber diese
ja immer so.
Genau. Aber diese Interaktion ist nicht da, ne? Genau. Tea Garden, 2 bis 4 Spieler, 2,9 Komplexität von 5, ab 12 Jahren und von Thomas Holleck bei Hoch rausgekommen. Ja, 8 von 10. Schönes Ding.
Ja, muss ich auch mal spielen. Das habe ich auch noch nicht gespielt. Ich hatte ja nur Galileo Galilei von ihm gespielt.
Also wir können jetzt natürlich drüber reden, was mein Ranking wäre von den drei Spielen. Ja, genau. Das wäre relativ einfach. Platz 1 Galileo Galilei. Also finde das echt schön. Finde die Spielidee schön, ich finde das Material schön, die Illus etc. Alles mega schön. Tea Garden würde ich auf Platz 2 setzen. Einfach auch hier, ne, knuffig wollte ich hier das Spiel runter gefrühstückt und hast immer ein great time, ja.
Ja.
Und Seti, Platz 3, ist halt ein Brecher. Gerade mit vielen Leuten hohe Interaktion aufgrund dessen, dass du eben dein Sonnensystem da ständig unter Bewegung hast. Und ja, also ich möchte das auch nochmal relativieren vorhin. Ne? Ich habe gesagt, ich mag es nicht so. Ich mag es nicht so, wenn ich die alle drei vergleiche. Ne? Es ist trotzdem ein super Spiel. Also die Ideen, die da drin sind, echt, echt mega cool. Ja, aber ich glaube, alle drei haben ein Problem in Anführungszeichen, dass die tatsächlich irgendwann von der Grundidee dann doch relativ repetitiv sind. Ich glaube, da ist Seti am besten noch, weil aufgrund dessen, dass jede Karte einzeln ist, also nicht doppelt vertreten ist, hast du da eine ganz, ganz andere Dynamik drin, sodass sich das Spiel dann doch ein bisschen anders anfühlt. Das Galileo Galilei und auch das Tea Garden, das ist dann etwas repetitiver, was aber jetzt nicht unbedingt schlecht sein sollte. Ne? Also Galileo Galilei spiele ich auch hoch und runter, es macht immer quasi selber, aber dadurch, dass es genauso wie Tea Garden einfach fluffig, knuffig ist und so schön runterzocken kannst, sind das tatsächlich super Spiele. Genau.
Muss ich ja noch spielen, ich kann noch kein Ranking machen.
Ja, dann auf, bevor du alles wieder verkaufst.
Ah, nee, Galileo verkaufe ich nicht. Habe ich bis jetzt aber auch im Moment ausgeliehen, deswegen.
Ja, genau, das ist der kleine Bruder von Verkaufen.
Ja, genau.
Nee, cool. Dann, was hast du noch?
Ja, jetzt kommt ein sehr gespaltenes Spiel für mich, weil ich mich da echt drauf gefreut habe, muss ich sagen. Und ich das auch, also sagen wir es mal so, es ist eine Duo-Variante davon erschienen und ich habe ja auch schon vorher das Spiel gespielt. Und zwar geht es hier um Res Arcana. Res Arcana, das Spiel liebe ich. Also sprich, ich habe es mir damals, es war eins der ersten Spiele, so was ich mir geholt habe mit. Und wo andere doch drauf gemeckert haben und so, oh, so mit 8 Karten, was soll man da anfangen? Und es ist ja alles so wahllos. Ich fand es super, weil gerade das.
Ich war einer dieser Leute.
Ja, du hast auch gemeckert.
Nee, ich hätte so gern gemocht, aber es ging nicht an mich.
Ja, es gab es ja bei einigen. Und ich fand aber gerade das cool, dass du einfach wahllos 8 Karten auf die Hand bekommst und da was draus machen musst. Das fand ich super. So, hat mir super gefallen, auch die ganzen Erweiterungen, die da rauskamen. Ja, und jetzt kam Duo, deswegen habe ich mich da halt auch tierisch drauf gefreut. Und jetzt muss man Duo natürlich mit 2 Augen betrachten. Und das hat mich so ein bisschen die Verzweiflung gestürzt, sagen wir es mal so. Weil Duo ist ja nun mal ein 2-Personen-Res Arcana, wo ich mir dachte, ja komm, ist es ein bisschen hier wie Quacksalber, das Duell, ne? Man dachte ja auch, Quacksalber kannst du ja auch zu zweit spielen. Warum braucht man noch eine Duellvariante? Aber die Duellvariante macht so viel anders, dass es sich echt gelohnt hat, die zu kaufen. Mir hat es Spaß gemacht mit dem vom Markt weglaufen und wieder hinlaufen, ne, mit diesen Quacksalbern. Das fand ich super mit dem Stand da. Dann dachte ich, ja gut, haben sie vielleicht bei Resakana sowas auch eingebaut? Und die Antwort ist nein. Grunde genommen hättest du auch das Grundspiel nehmen können, misch dir 16 Karten daraus zusammen, tust sie in eine Packung und packst noch je zwei Zauberer pro Person rein, dass du so 4 Zauberer drin hast, packst noch zwei, wie heißt das, Orte der Macht in die Mitte und noch ein paar von den Monumenten. Das war's. Fertig. Das kannst du dir auch selber bauen. Ganz ehrlich, das Spiel macht nichts neu. Es ist dieselbe Regel, derselbe Ablauf. Es funktioniert genau gleich. Es sind halt wieder 10 Punkte, weil ja die Perlen nicht dabei sind. Ne? Mit den Erweiterungen kam, musste es ja dann bis 13 Punkte und so kommen. Ja, und das war's. Also du spielst in 20 Minuten eigentlich nur in Resakana. Das Einzige, was wirklich gut ist, ist, da sind schöne neue Mechaniken dazugekommen. Die Zeichnungen sind halt wieder im Stil wie Resakana. Aber im Grunde genommen macht es nichts Neues. Es ist genau dasselbe. Und da muss ich jetzt dann mal sagen, das ist preislich dann schon teilweise eine Frechheit, weil man muss sagen, das Resakana bekommst du ja mittlerweile 28€, wenn du es neu kaufst. So, ne? Vielleicht auch 30. Und wenn du Resakana Duo kaufst, kostet es 25€. Und ganz ernsthaft, das ist viel weniger drin für das, was du bekommst. Was ich jetzt sehr häufig, deswegen, mich hatte das dann auch gewurmt und ich musste dann auch hier auf BGG gucken und, da steht da 8,0er Wertung. Also eine bessere Wertung als das normale Resakana, wo ich mir dachte, hä, warum? Und dann liest du die Kommentare durch, alle sehen es als Expansion, weil man muss jetzt deswegen dieses zwei Blicke da drauf, man muss es einfach als Expansion, kann man es nämlich nutzen. Du kannst alle diese Karten nehmen, die Zauberer, und in das große Spiel mit reinmischen, weil... Das hatte mich nämlich auch gewundert beim Spielen, weil es gab auch Perlen auf den Karten, die es ja in dem Spiel eigentlich gar nicht gibt. Das heißt, es war auch als Expansion mit angedacht. Also es ist sogar vorbereitet worden dafür. Steht sogar drauf, dass es, ne, als Zweispieler-Variante und als Expansion nutzbar ist.
Aber dann, also was mich so ein bisschen gewundert hatte, und das vielleicht erklärt es dann wieder, ne? Also Es gibt ja immer mehr Duellspiele. Reine Zwei-Personen-Spiele.
Ja.
Und deswegen hatte ich so, also bei Resakana kann ich mir sogar vorstellen, warum sie es gemacht haben, aber warum heißt es Duo, habe ich mich dann immer gefragt. Ne, ist es jetzt kooperativ oder so? Nein. Aber ja. Duell war es ja vorher schon, weil es war ja schon immer ein Zwei-Personen-Spiel.
Nee.
Nein?
War ein Vier-Personen-Spiel.
Dann habe ich es falsch in Erinnerung.
Ja, nee, das ist ein Vier-Personen-Spiel. Das ist normale Resakana 2.
Dann verstehe ich echt nicht, warum. Dann ist es Duo wahrscheinlich nur, weil du ein Duel Möglichkeiten hast, das Spiel zu spielen.
Ja, vielleicht. Ich habe es nicht verstanden. Also wirklich nicht. Also es tut mir leid. Als Expansion würde ich dem Spiel, weil die Karten gut sind, jetzt mal nur vom Preis. Also wir nehmen mal den Preis zur Seite. Dann würde ich dem auch eine 8 geben. Könnt ihr sofort unterschreiben, weil die Karten super sind, ne? Kannst da nichts sagen. Passt perfekt dazu, macht es noch stärker. Man muss auch sagen, diese Variante hat auch in der Anleitung eine einsteigerfreundliche Anleitung, weil das Resakana damals war ja grausam, die Anleitung, muss man sagen, die erste. Erst mit den Expansions und kam ein bisschen mit Erklärung, FAQs und so mit drin, ne? Ging. Hier hast du wirklich so einen Einstieg. Also sprich, du kriegst eine Anleitung, was sollst du deine ersten Züge, ne, wie spielst du, bla bla bla. Das ist alles drin. Das fand ich super. Ne? Das ist für einen Einstieg top gemacht. Und wenn du das als Expansion da mit reinnimmst, auch super. Aber ganz ernsthaft, da ist ja nichts Neues drin. Ne? Das finde ich halt also aus der Sicht, wenn ich das jetzt einfach nur als Duell-Variante sehe, da muss ich das auch, ich habe das auch öfter schon gelesen, mal so sehen, dann kann ich mir auch, wie gesagt, 16 Karten aus dem Grundspiel nehmen, mische mir die zusammen und leg sie dann als Duellvariante hin. Such mir auch 4 Zauberer aus, nehme nur einen Bruchteil von den ganzen Ressourcen, weil selbst die sind dieselben, und pack die in eine kleine Schachtel und nehme sie mit. Ist genau dasselbe. Also brauchst nicht wirklich großartig was anderes. Dann ist diese Duo-Variante, also die Karten sind echt stark, muss man sagen. So, die machen Sachen, ne, das hast du bei dem anderen nicht, da musst du dir das erstmal länger erkämpfen, ne, da baust du dir so eine Engine auf, dann funktioniert das super. Aber hier bekommst du sofort richtig gut Gold, kannst sofort auf die Monumente gehen und. Und ich glaube, wenn du die mischt mit dem Hauptspiel, dann verwässert das ein bisschen und ist wieder ganz cool. Aber hier ist es einfach nur auf die Fresse die ganze Zeit. Also sprich, du hast auch keine Angriffe hier drinne. Auf die Fresse heißt es einfach nur, dass es einfach nur da geht, dass du die ganze Zeit Ressourcen ansammelst. Zum Beispiel gibt es hier einen silbernen Schlüssel drinne, der dir jedes Mal, wenn du den tappst, bekommst du Ressourcen deiner Wahl, egal welche, als Anzahl für das, was der andere als Artefakte ausgespielt hat. Das heißt, entweder hast du Glück, dass der ganz viele Artefakte da liegen hat. Das heißt, du bekommst, es ist super stark, du bekommst die ganze Zeit immer 4 bis 5 Ressourcen. Oder der spielt gar keine aus oder nur ein und geht nur auf den Ort der Macht. Dann ist dieser Schlüssel einfach für einen Eimer. Weißt du, das ist halt so ein bisschen, fand ich irgendwie, ja, ein bisschen schwierig. Wie gesagt, Res Arcana an sich liebe ich, deswegen würde ich da nichts drauf kommen lassen. Ich sehe nur den Sinn und Zweck der Duo-Variante nicht wirklich. Man hätte es einfach als Expansion verkaufen sollen, super Ding, weil eine Duo-Variante ist für mich, es macht auch ein bisschen was anderes. Also so, weißt du, keine Ahnung.
Ja gut, aber wenn du es, offen gestanden finde ich es jetzt aus Produktentwicklungssicht gar nicht so verkehrt, das als beides auszugeben. Weil du ja trotzdem sagen kannst, hey, das ist ein, ne, ein Duell oder ein Duo-Version. Du kannst das auch Standalone spielen. Und wenn bis dato jetzt kein Res Arcana hast, dann kannst du zumindest mal so miteinander zocken und sagen, ob es dir was taugt oder nicht. Ne? Ansonsten hast du das Ding halt wahrscheinlich 3-4 Mal gespielt, dann hast du es sowieso durch und kennst alles schon.
Ja, das ist ja auch hierbei das Problem. Ne? Du hast 16 Karten.
Ja, ja, aber ich meine,
man zieht immer 8 Karten und du hast ja immer dann so oder so, du kennst nach dem zweiten Spiel alle Karten.
Ja, aber ich meine, also produktentwicklungstechnisch ist ja, ja immer okay. So, ich habe ein Hauptspiel, das finde ich toll, deswegen kaufe ich mir auch die Erweiterung.
Ja.
Habe ich das Hauptspiel noch nie gespielt, ist die Erweiterung gar nicht auf mich zugeschnitten. Weißt du, ich werde ja nicht sagen, ich kaufe mir die Erweiterung und jetzt halt ungespielt, also ungeahnt quasi, ohne es jemals angefasst haben, das Hauptspiel dazu, dass ich die Erweiterung überhaupt spielen kann. Das macht ja niemand. Wenn jetzt aber eine Erweiterung hast, die du sehr limitiert, wie du sagst, spielen kannst mit nur 16 Karten, dann ist das ja auch erstmal was, wo du sagen kannst, wenn es mir gefällt, dann hole ich mir noch das Hauptspiel. Weil das ist, kann ja auch hier als Erweiterung genutzt werden. Es ist dann quasi eine Erweiterung, die, also ein Spiel und eine Erweiterung, die nicht nur zugeschnitten ist auf eben die Fans, sondern eben auch sich öffnet zu Spielern und Spielerinnen, die noch gar nicht jemals Res Arcana gespielt haben. Die Grundidee davon finde ich gar nicht so doof.
Das stimmt.
Und Res Arcana war, glaube ich, damals, als rausgekommen ist, war auch ein anderer Listenpreis. Ne? Also da.
Ich glaube, es waren aber immer nur
35, 40 Euro, ja.
Ja, 40 waren es, glaube ich, nicht mal. 35 meine ich. Ja, aber ja, so im Dreh, ja.
Na, also dementsprechend, du hast hier ein Standalone-Spiel. Ich weiß, was du meinst. Es ist halt, ne, wenn man, es ist kein eigenständiges Spiel in der Hinsicht, dass sie sagen, ich habe ein Spiel weiterentwickelt und es gestreamlined auf etwas anderes, wo aber auch wir oder ich zumindest mal bei dem einen oder anderen Spiel schon gesagt habe, so, warum brauche ich eine Zwei-Personen-Variante von einem Spiel, die zwar ein bisschen anders ist, jetzt ein Roll-and-Ride ist, aber es nicht irgendwie verbessert oder sonst was, sondern es ist einfach nur ein billiger Abklatsch. Das hast du ja in dem Fall nicht. Ich glaube, das kann man schon in die eine oder andere Richtung diskutieren.
Ja, gut, das stimmt auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, als Expansion und als Fan der Genre finde ich es ja auch cool, ne? Weil die Karten machen wieder was anders, aber für 16 Karten ist halt da, ist es ja preisliche Frage, ne? Muss man natürlich sagen. Und ich finde, das als Standalone-Spiel, wie gesagt, als Einstieg kann man das machen, klar, kannst du sagen. Aber wenn du wirklich preistechnisch vergleichst, dann kannst du dir auch das andere holen. Dann hast du genauso viel und du kannst da ja auch ein Standalone-Spiel rausmachen für 2 Personen. Das ist ja nicht viel großartig anders dann.
Ich meine, für
15 Euro hätte ich gesagt, ja, komm, haust du raus.
Ja, aber für 15 Euro für eine Erweiterung, ja.
Ja.
Mhm. Wobei, aber ja.
Ja. Ist ja eigentlich für eine Erweiterung. Wie gesagt, als Erweiterung sehe ich das auch als Superspiel, muss man sagen. Als Standalone-Spiel, weiß ich nicht, schwierig. Lässt mich ein bisschen ratlos zurück. Sagen wir es mal so. Aber ich weiß auch, was du meinst, dass es für einen Einstieg und so sind, aber keine Ahnung. Ja, kleine Verpackungsgröße, ja, super. Aber auch das andere ist klein. Das ist auch nicht so groß.
Naja, ich hatte gehofft, jetzt durch das Massenproduktionsgesetz, weil du vielleicht sagst, okay, ich kann meinen Absatz verdoppeln, weil ich hole die Fans ab, aber ich hole auch neue Kundschaft ran, dass sich dann entsprechend hier der Preis, dass sich das irgendwie im Preis niedergeschlagen hat, aber kann ja noch werden. Aber wie gesagt, also diese 28 versus 25 hier zu vergleichen für ein neues Spiel, ich meine, wenn sobald es das, was weiß ich, für 20 Euro gibt, dann ist es ja schon wieder fair, oder?
Ja, so 15 bis 20 Euro, wenn das auf dem Markt findet, dann könnt ihr es euch auf jeden Fall holen. Dafür lohnt es sich alleine schon für die Erweiterung, muss ich sagen. Ja.
Da hast du hier, doch deine 8, oder? Da hast du doch jetzt deine 8er-Wertung, oder?
Da habe ich meine 8er-Wertung für die Erweiterung, sonst nicht. Als Erweiterung sehe ich es, ja, als 8er-Wertung. Als Nicht-Erweiterung
und ich glaube,
sehe
ich es nicht. Ich glaube, genau so muss man die auch sehen, diese 8, die auch auf
BGG ist. Ja, ich denke auch, daher kommt das. Ja. Weil sonst, wie gesagt, da war ich war echt ein bisschen perplex, als ich es gespielt habe, weil ich dachte, hä, ist ja nichts neu. Ja, wie gesagt, ja. Ach so, ja, genau. Designer Thomas Lehmann, Artist Julian Del Valle und Publisher, also hier in Deutschland, Asmodee Germany. 20 bis 60 Minuten soll man spielen. Also wenn man es kann, spielst du es sehr schnell runter. 20 Minuten bist du durch. Ab 12, und also wenn du schon das große spielst, und 2,43er Dings.
Genau. Rating. Und im Englischen bei Sandcastle Games raus.
Genau.
Ja, genau.
Ja, das wären so meine Meinungen dazu.
Nee, sehr schön.
Gut.
Dann komme ich zu meinem letzten und das ist Snowcrest.
Ah.
Was man ja auch öfter mal wieder öfter gesehen hat, ne? So,
ja,
das hat man, das, ich glaube, das war auch ein Kickstarter. Und es hat so ein paar, wie soll ich sagen, Everdale-Vibes von den Illus her, also nicht so knuffig und süß, aber du hast halt auch Tiere da als ja, auf den Karten illustriert, als Personen. Du bist auch hier unterwegs und baust quasi dein Dorf, etwas anders als bei Everdale, aber auch mit Karten. Mhm. Worum geht's denn? Wir leben hoch auf den Bergen der Schneelande und suchen nach verlorenem Wissen aus längst vergangenen Zeiten. Die Schriftrollen, was am Ende des Tages Siegpunkte sind, sind nicht nur versteckt, sondern werden, so erzählt man sich, von mystischen Kreaturen bewacht. Durch Meditation und Opfergaben soll sich das alte Wissen offenbaren, wodurch ein Zeitalter des Friedens und des Wohlstands anbricht. Ja, genau. Wir haben extrem schönes Material. Ich will mal damit anfangen. Weil du öffnest die Box, die ist relativ klein, also wenn man die Res Arcana Box in Erinnerung hat, die Größe, Pi mal Daumen, und die Box ist relativ voll. Und was sehr schön ist, du hast wieder Matten. Also du hast kein Karton-Tableau, sondern du hast schöne Stoffmatten. Und das wäre so schön, dass ich kein Bügeleisen gebraucht habe, dass das alles schön sich so platt auf dem Tisch auslegt. Also das schon mal ein Pluspunkt, dass man quasi gleich reinstarten kann. Man baut sich das entsprechend auf. Also einmal gesagt, wie das Haupttableau ausschaut. Wir haben da die ganzen Ressourcen draufgelegt. Wir haben da auch Gebäude, die man sich kaufen kann. Es gibt drei Arten von Gebäude. Das ist der Tempel, die Schmiede und der Bauernhof. Dann haben wir eine Auslage von, das ist spielerabhängig, 3 bis 5 Herausforderungen. Dann haben wir eine Auslage von 5 allgemeinen Bewohnern, die man anheuern kann, beziehungsweise in sein Dorf eben legen kann. Und wir haben 3 Stapel, also einmal den Nachziehstapel für eben diese Bewohner. Wir haben ein Stapel mit mystischen Kreaturen, also die Wächter des Wissens, und wir haben einen Waldstapel, Kartenstapel, auf denen auch noch Ressourcen liegen. Da liegt nämlich Wacholder-Tokens, und zwar 3 Stück pro Spieler, der mitspielt. Genau. Von den Schriftrollen, und das ist ganz, ganz, ganz arg wichtig, ist nämlich ein Rennen. Das hatte ich schon so geahnt gehabt, als ich es gelesen hatte. Hätte aber nicht gedacht, dass es so schnell vorbei sein kann, das Spiel. Diese Schriftrollenplättchen, die auslegen von allem anderen, das ist ohne, ne, alle anderen Ressourcen sind nicht limitiert, aber die Schriftrollenplättchen. Und je nachdem, wie viele Spieler mitspielen, hast du bei 2 Personen 20 und bei 4 Personen 30 Stück dabei.
Okay.
Ja. Und das Spiel ist zu Ende, sobald alle dieser Schriftrollenplättchen weg sind. Also solltest du in deinem Zug noch, ne, jeder spielt noch seinen Zug aus, solltest du dann nochmal was darüber bekommen, darüber hinaus bekommen, kriegst du den Punkt trotzdem. Aber das ist quasi dieser Trigger. Und es kann verdammt schnell rumgehen, weil du allein schon bei den Herausforderungen 2 solcher Schriftrollenplättchen bekommst. Aber gut, unser Plan ist ein Dorfplan. Wir haben da ein Raster von 3x3 Slots, da kannst du Karten später reinsetzen. Dann hast du noch so einen Bereich, wo du deine Ressourcen aufstapeln kannst. Dann hast du noch eine Unheilleiste und unten noch so eine Leiste, wo du eben von links nach rechts Gebäude hinbauen kannst. Ja, dann kriegt jeder noch sein Deck, zieht sich 3 Karten auf die Hand und und sind schon 4 Dorfbewohner, die Startdorfbewohner, die dann quasi schon auf deinem Tableau ausliegen an den jeweiligen Ecken. Genau, und was machen wir jetzt? Wir werden reihum spielen, hast genau eine Aktion in deinem Zug und dann ist der nächste dran. Und was du da machst, ist relativ einfach. Du kannst entweder einen Bewohner in deinem Dorf aktivieren, indem du einfach da die Aktion nutzt und dann erschöpfst du den Bewohner, indem du den einfach umdrehst, oder du spielst einen neuen Bewohner in deine Auslage rein. Der Bewohner kann von deiner Hand kommen oder eben aus der Auslage mit den allgemeinen Bewohnern. Also ein bisschen wie bei Everdale, wo du halt sagst, okay, du kannst dir die Karten entweder direkt aus der Wiese ausspielen oder aus deiner Hand. Also genau dasselbe Prinzip an der Stelle. Oder als dritte Möglichkeit ist Ruhen. Das ist sowas wie Passen, wobei es nicht Passen ist. Du wirst auch gezwungen zu ruhen, sobald nämlich du entweder 3 Karten in deiner Auslage erschöpft hast, also umgedreht hast, und diese 3 Karten sich entweder diagonal, vertikal oder horizontal berühren, dann musst du ruhen. Dann okay. Bekommst du alle Ressourcen, die abgebildet sind auf die noch offenen Karten. Oben rechts sind da so Symbole, da bekommst du Gerste, Gebetsglocken, Opferschalen oder Joker, also Gold. Und das legst du dir dann entsprechend parat und legst dann alle Karten wieder auf und das war dann quasi dein Zug. Das hatte ich immer als Bestrafung am Anfang gedacht, bis ich dann gemerkt habe, so, ey, da kriege ich ja so viel Ressourcen teilweise, das ist ja, das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Genau. Das sind deine 3 Möglichkeiten, die du hast in dem Spiel. Und was du eigentlich machst, ist nichts anderes, als deine Ressourcen hin und her zu schaukeln, dass du dann eben so gut wie möglich das in diese Schriftrollen-Tokens umwandelst. Weil das ist ja dein ganzes Ziel an der Stelle. Hat trotzdem noch einen schönen kleinen Kniff. Dieser Wacholder, der liegt auf dieser Waldgeistkarte. Und sobald du da den letzten Wacholder nimmst, drehst du diese Karte um und die hat dann einen Negativeffekt für dich, den musst du zahlen, einen Negativeffekt für alle anderen, die müssen den auch zahlen und dann bekommst du eine Belohnung. Das können Ressourcen sein, meistens aber Schriftrollen. Für jede Ressource, die du nicht bezahlen kannst, die gefordert ist, aber nicht bezahlen kannst, gehst du einen Schritt in deiner Unheilleiste nach unten. Es gibt auch Möglichkeiten, wieder hochzugehen, weil jeden Schritt ab der Mitte dieser Leiste ist quasi ein Malus bei Spielende. Genau. Dann legst du dann wieder Wacholder auf diesen Stapel, der Waldstapel, und dann spielt man entsprechend weiter. Genau. Was du eigentlich machst, ist nichts anderes als zu gucken, du holst dir neue Aktionen mit den Karten in dein, mit den Bewohnern in dein Dorf, nutzt die entsprechend, nutzt auch die Gebäude, die du baust. Hast du dir eine Gebäude voll ausgebaut, also unten diese Leiste voll, dann kriegst du am Spielende nochmal Siegpunkte. Du versuchst dann auch die nach dem Wissen zu suchen. Das ist auch relativ einfach. Da gibt es auch eine Aktion, die heißt Verehrung. Und was macht man da? Man deckt dann eben auch von dem Wächterstapel eins auf, und dann ist es genau dieselbe Logik, wie jetzt vorhin erklärt, mit diesen Waldkarten. Du bekommst einen Malus, alle anderen bekommen Malus, den müsst ihr zahlen. Wer es nicht kann, muss die Unheilleiste runter, und dann bekommt derjenige, der es umgedreht hat, eben den Bonus. Wieder Schriftrollen. Genau. Und dann gibt's noch eine kleine Wettegeschichte, das ist Meditation. Dann sagst du einfach an, wie viel Glocken du ausgeben möchtest, und derjenige oder diejenige, die am meisten dafür ausgibt, bekommt dann eben auch nochmal eine Schriftrolle. Das ist quasi eine weitere Möglichkeit, Schriftrollen zu bekommen. Plus alle Aktionen, die es dann da entsprechend gibt. Und sobald du eben den Schriftrollenvorrat leer gespielt hast, ist jeder quasi noch, spielt jeder seinen Zug noch zu Ende, und dann wird eigentlich schon gepunktet. Du zählst einfach deine Schriftrollen-Tokens zusammen. Dann, falls du die Gebäudeleiste unten voll hast, bekommst du 1, 3 oder 5 Punkte. Dann ziehst du noch ab, was du auf der Unheilleiste hast, beziehungsweise dazu. Kannst nämlich auf der Unheilleiste auch ganz vorne sein, dann kannst du sogar Punkte dazu kriegen. Und dann erschöpfst du noch einmal alle Karten, die du hast, und nimmst dir da die Ressourcen, und dann kriegst du, oder derjenige, der die meisten Ressourcen von dieser einen Gattung hat, also zum Beispiel Gerste, kriegt einen Siegpunkt. Und dann gehst du alle 5 verschiedene Ressourcen durch und bekommst dann entweder einen Punkt oder keinen. Und das ist das Spiel. Zwei Vorteile des Spiels. Es ist unheimlich schnell gespielt, wenn alle wissen, dass es sich hier um ein Rennen handelt, weil das sind 20 Punkte, die du verteilen kannst. Die 20 Punkte willst du schnell haben. Es ist kaum Downtime da, weil du ja auch nur eine Aktion hast, und diese Aktion ist entweder nimm dir was, dann ist es relativ bezahl was, nimm dir was, oder du triggerst irgendwas, wo alle anderen auch involviert sind, in dem Sinn Malus bezahlen müssen oder mit dir quasi sich jetzt hochschaukeln müssen, wie viel Glocken jeder auf den Tisch legen möchte. Genau. Und dann ist das Spiel so ziemlich nach spätestens 45 Minuten vorbei. Ja. Es ist ein stabiles Spiel. Tatsächlich, es hat mich mehr überrascht, als ich dachte. Aber es hat mir auch ein paar Fragezeichen hinterlassen, weil ich mir dann auch gesagt habe, so, warum? Ne, also das Spiel macht nicht großartig was verkehrt, ja. Ich muss jetzt sagen, diese mystische, teilweise mythologische, angehauchten Geschichten, dass du halt diese Wächter hast, also ist halt sehr, geht in die asiatische Richtung, ist auch in Ordnung, aber das halt gepaart mit Erwartungen von mir an so Everdale-Vibes, ne? Also ich baue meine Stadt, ich baue also hier in einem Raster aus, und dann sind noch Tiere auf den Karten, alles schön illustriert und passt auch alles, aber dann ein Rennen zu haben, um diese im Zweierspiel 20 Punkte, ja, kann man machen. Es fühlt sich hier und da etwas imbalanced an. Es gibt dir nämlich Karten, die geben dir einfach mal 3 Punkte. Ja, wo andere Karten dich dann eher, die dann eher ein Gebäude geben. Klar, damit hast du mehr Möglichkeiten später, die einzusetzen. Das musst du auch nochmal sagen. Wenn Ressourcen verlangt werden, kannst du alle Ressourcen nutzen, die du hast. Du kannst die Gebäude triggern, um Ressourcen zu bekommen. Du kannst Karten abgeben, die du auf der Hand hast. Die haben oben rechts noch Symbole drauf für Ressourcen. Die kannst du quasi zum Bezahlen auf den Ablagestapel werfen. Und du kannst noch nicht genutzte Bewohner, die du vor dir in deinem Raster hast, umdrehen, um nur an die Ressourcen zu kommen. Also du hast ja mehrere Möglichkeiten, also der Blumenstrauß an Möglichkeiten, da jetzt hier irgendwas zu triggern, ist schon relativ groß. Es hat tatsächlich dann auch wieder so ein bisschen Res Arcana-Vibes, weil du ja auch nichts anderes machst. Du hast da ja quasi, du hast deine Ressourcen und dann hast du so eine Umwandelmaschine da.
Ja,
genau. Genau so. Und so geht das auch in die Richtung, ja.
Aber es ist kein Deckbuilding, oder? Res Arcana ist ja Deckbuilder.
Ja, es ist also du baust ja schon, du kannst ja schon einen kleinen Deckbuilder bauen, aber dafür hast du die Zeit nicht.
Ja, okay.
Du guckst halt hier, ich möchte einen Bewohner in mein Dorf reinbringen. Mhm. So, und der kann was oder nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, also ich habe immer nur eine Aktion und ich habe keine Kettenzüge. Ich nehme mir dann quasi, ich kann jetzt nicht sagen, der eine gibt mir jetzt diese drei Wacholder und die kann ich gleich bei dem anderen einsetzen. Nein, ich habe immer meine Mitspieler dazwischen. Das macht es halt extrem schnell, also keine Wartezeit. Ne? Das hast du wirklich nicht. Aber es nimmt auch so ein bisschen die Spannung raus, fand ich.
Mhm.
Also vorweg, ich bin sicher, es wird ein paar Leuten gefallen. Für mich ist es eine 6, es ist ein stabiles Spiel. Es ist ein okayes Spiel, absolut. Aber für ein Spiel, was zwischen 15 und 45 Minuten vorbei sein kann, da habe ich andere.
Ja.
Da habe ich einfach andere, die
mittlerweile viele kurzweilige Spiele.
Ja, absolut. Und es wird mich niemand wirklich locken und sagen, ey, komm, ich habe jetzt voll Bock auf Snowcrest. Komm, lass uns jetzt Snowcrest spielen. Und wo ich dann sage, so, ich habe beim ersten Spiel alles gesehen. Ich habe nicht alle Karten gesehen. Braucht man nicht drüber reden. Das Deck quasi ist schon relativ groß. Beim zweiten Mal hatte ich aber auch das Gefühl, es war nichts Neues dabei. Und das war jetzt, und dadurch, dass es halt, ne, also du, was es wieder gut macht, also ne, wenn man sich auf dieses Rennen einlässt, dann hast du natürlich diese Spannung. Oh, kriege ich jetzt noch dies und das? Kriege ich diese Herausforderung vor meinen anderen Mitspielern gestemmt? Ja, wenn du dich da einlassen kannst, ist das schön, ja. Aber wenn du das nicht hast, dann ist es ja. Weißt du, den Druck, den ich bei Unmatch zum Beispiel habe, ne? Ich krieg gleich noch eins auf den Deckel. Oh, der hat wieder Karten auf die Hand. Oh, der hat jetzt keine Karten auf der Hand. Ne? Also dieses permanente, ich krieg gleich eins auf die Mappe. Das hat einen Stimmungsbogen und Spannungsbogen und der fehlt mir bei Snowcrest so ein bisschen. Natürlich hast du da, oh, kriege ich die Punkte, wie ich sie will, etc. Natürlich hast du da so einen Renneneffekt auf die Punkte und dadurch, dass eben man auch die Karten, die man auf der Hand hat, eben auch nochmal als Ressourcen ausgeben darf, hast du zumindest mal auch mal ein bisschen dieses, ne, kann ich jetzt diese Wette eingehen? Aber es ist zu wenig. Es ist einfach zu wenig, dass mich das irgendwie da hinterm Herd herlockt. Deswegen, also hatte ich auch noch mal gehadert, weil ich glaube schon, dass es ein paar Leute gibt, die das Spiel richtig feiern werden. Erstmal überlegst so, liegt es an mir? Ist das eher doch eine 7? Aber es tut mir echt leid. Für mich ist es eine 6. Tendenziell sogar ein bisschen drunter. Also wenn ich es jetzt noch 2-3 Mal spielen müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, so 5. Ja, nee, okay. Eine 5 ist halt take it or leave it, ne? Und eine 6 ist ein okayes Spiel. Und deswegen, also, ja. I don't know. Obwohl es.
Können wir mal darüber reden, warum überall mittlerweile in den Spielen Stofffetzen drin sind? Ich bin ja nicht. Also, da muss ich ja mal sagen, ich bin ja nicht so dieser Tischdeckenfreund. Also, sprich von diesen Stoffsachen, weil, erstens, klar, du hast jetzt gesagt, hier war es in Ordnung, ne? Dass es nicht so wellig ist und du es nicht bügeln musst. Aber ich finde den Druck auf solchen Sachen ist auch immer schwierig. Die sind nicht wirklich richtig schön scharf. Also, aber das ist wahrscheinlich eine
persönliche. Ja, aber das braucht es ja auch nicht so. Also es kommt ja immer drauf an, was du jetzt machst, ne? Also, sagen wir mal so. Ich bin fein. Wenn sich das in ein Spiel schön integriert, dann bitte halt mit Mathe. Absolut kein Problem. Ich gebe dir recht. Was du da drauf druckst, das kann niemals so gestochen scharf sein, wie jetzt auf Pappe oder Papier und wenn, dann auch wirklich nur auf wirklich sehr teuren Matten. Ne? Naja, ich genau. Wir sind ja auch als Spezies Brettspieler sehr stark so, dass wir, oh, bei dem Spiel gibt's noch eine Neoprenmatte, die kaufe ich mir auch noch dazu, ja. Na, also da drauf sind wir jetzt geil, ja, aber auf diese Stoffmatten, ja, also wie gesagt, ich habe nichts dagegen, ich fand es hier sogar relativ stimmungsvoll an der Stelle, okay. ob es jetzt Pappe da an der Stelle gebraucht hätte, I don't know. Wenn man es aus, also das vor allem, das Spielertableau, was man hat, ist relativ groß, ja. Also entweder hätte man gesagt, okay, du legst es einfach so 3x3 vor dir aus, hättest du genauso machen können und dann hättest du halt unten noch so eine kleine Leiste dir hingemacht für diese Unheilleiste und dann für die Gebäude. Dann hättest du es nicht so groß gebraucht. Aber hättest du jetzt als Spielehersteller gesagt, ich mache da einen großen Großkarton dazu, dann wäre das ein anderes Gewicht gewesen. Und je mehr Gewicht quasi auf die Palette kommt oder in den Container kommt, wenn er aus woher auch immer nach Europa oder in die Welt geschippert wird, dann sind das ja nochmal extra Kosten, die da an der Stelle auftauchen bzw. bezahlt werden müssen. Sei es jetzt monetär, weil jeder Kilo Logistik Geld kostet, aber auch von CO2 etc. her, dass da natürlich so ein Frachter mehr Energie aufwenden muss, um ein paar Kilo mehr eben über den Ozean zu bringen. Oder ein Flugzeug oder wie auch immer. Daher kann man, also es gibt für und wider. Mich stört's nicht.
Ja. Ich sag dazu jetzt nichts.
Du hast ja schon deine Meinung gleich kundgetan.
Ja.
Genau.
Bringt mich jetzt auch nicht um, es zu haben, aber ist halt, ja, ich brauch's auch nicht.
Aber bei Snowcrest hat sich das schön eingefügt. Also so
ist okay, dann ist ja gut. Achso, übrigens muss ich nochmal ganz kurz anmerken, aber nee, sag erstmal alles zu Snowcrest,
genau. Dann sag ich danach noch was. Bin ich mal gespannt. Genau, Snowcrest, 1-4 Personen, ein Solo-Game hat's auch, habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Bin ja kein so großer Solo-Spieler. 15 bis 60 Minuten ab 14 Jahren. Bei einer Komplexität von 2,17 von 5, also 2,2 von 5. Designer sind Philippe Dubery, oder ja, wahrscheinlich habe ich das etwas zu französisch ausgesprochen, war wahrscheinlich ein Amerikaner oder so. Und dann Artist Carrie Etiken ist rausgekommen bei Grail Games im Englischen. Im Deutschen ist es über Asmodee im Vertrieb.
Und sehr Asmodee-lastig heute.
Na, wir hatten auch Hoch da und MM-Spiele, ne? Also so ist nicht.
Da stimmt, hatten wir auch.
Ja, genau. Und ich bewerte es mit einer 6 von 10.
So. Nee, das, was ich noch sagen wollte, ist, ich habe zwar voll gerantet über Res Arcana, aber ich habe vergessen, wie es gespielt wird. Also nee, nicht vergessen, sondern zu erwähnen. Es ist, ja, also falls, weil ich irgendwie davon ausging, das ist ja schon so alt und deswegen kann jeder den Ablauf, glaube ich. Im Grunde genommen ist es ein Mini-Deck-Builder, muss ich nochmal schnell dazu erwähnen. Und falls ihr da noch mehr Interesse zu habt und es gerne mal nochmal ausführlich erklärt haben möchtet, schreibt mir. Aber im Grunde genommen denke ich, dass die meisten wissen, wie es ist. Also wir haben 8 Karten und versuchen da unser Deck mit aufzubauen.
Mach's doch so, mach doch einfach darüber nochmal einen Post.
Ja, dann mache ich das doch.
Ja, ist auch schön.
Könnt ihr auf Instagram dann einmal lesen, genau. Bei mir. Ja,
sehr schön, ist der nächste Post schon angekündigt. Perfekt.
Ja, genau.
Ja, sehr schön, dann wären wir ja schon zum Ende der Folge angelangt.
Ja, genau.
Na gut, dann ist es mir jetzt mal wieder Spaß gemacht, über die 3 Spiele zu sprechen, über 6 Spiele, eine Stunde 20 waren wir dann heute. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuhören. Ich hoffe, dass es Spaß gemacht hat bei Kritik oder Änderungswünschen oder auch Ideen. Gerne melden, gerne in die Kommentare. Ansonsten bleibt es mir nur, mich für das Zuhören zu bedanken und euch einen wunderschönen Tag oder Abend zu wünschen, je nachdem, wann ihr uns so hört. Und Sache, bis bald.
Ja, ich bedanke mich auch und schließe mich dem an und ja, eine Sache von mir aus. Sagt ihr doch mal oder schreibt mir gerne, wie ihr das Res Arcana Duo findet. Nur einfach mal so interessehalber. Seht ihr es eher als Expansion oder ist es ein wirklich gutes Standalone-Game? Nur einfach mal so, dass ich möchte es mal einschätzen. Ja, und dann freue ich mich auf die nächste Folge und sage auch bis denn. Tschö.